26. März 2005. Zentralfriedhof Dessau, Feierhalle. Durch die Glaskunstwand im Rücken des großen Raums fällt Sonnenlicht. Die meisten Trauernden haben auf Stühlen Platz genommen. Andere stehen vor dem Sarg aus hellem Holz. Sie beten mit offenen Händen. Etwa 150 Menschen aus Dessau, Halle und Berlin, Schwarze und Weiße, wollen Abschied nehmen von Uri Jallo. Der Pfarrer spricht über das Zusammenleben in Dessau mit seinen 78.000 Einwohnern, von den Menschen verschiedener Ethnien und Kulturen, von Integration statt Isolation.
Der hat nur über diese Stadt geredet, wie die Stadt gut sein könnte, wie diese Stadt so offen ist. Da sind die Leute aufgestanden und haben ihn angemerkt, haben ihn den Mikro weggenommen.
Muqtaba, ein Freund Uri Jallos. Dann steht ein Mann auf.
Ich war ja im Innenministerium, also in dem Ministerium, das auch für die Polizei zuständig ist, aber ich war für diesen Bereich nicht verantwortlich.
Thomas Feil, von 1991 bis 2007 Abteilungsleiter im Innenministerium von Sachsen-Anhalt.
Bin nach vorne gegangen und habe ganz kurz zwei Sätze gesagt. Ich bin hier als Vertreter der Landesregierung. Ich möchte Ihnen sagen, wir sind hier und wir sind bei Ihnen und wir bedauern das sehr und wir möchten Ihnen Beileid ausdrücken.
Verbrannt in Polizeizelle Nummer 5. Der Tod des Asylbewerbers Uri Jallo in Dessau. Feature von Margot Overath.
Ich wollte eigentlich jetzt rausgehen und hörte dann aber, wie also Holz zersplitterte und barst. Das heißt also, die Massen dort, die Menschen dort haben den Sarg zu öffnen versucht. Haben ihn wohl auch geöffnet. In dem Zusammenhang war dann Schreien zu hören.
Jeder wollte das sehen. Wir haben gedacht, wenn er wirklich innerhalb von dieser Minuten ums Leben gekommen ist, da konnte man mindestens sein Gesicht sehen. Aber er war richtig ganz, ganz, ganz schwarz. Ganz schwarz. Und richtig verkohlt.
Die Freunde am Sarg erschrecken. In der Zeitung stand, Uri Jallo sei wenige Minuten nach Ausbruch des Brandes an einem Hitzeschock gestorben.
Das Öffnen des Sarges habe ich nicht, nein, da habe ich ganz bewusst, habe ich nur so aus den Augenwinkeln habe ich gesehen, die waren alle um den Sarg herum. Es krachte, es war Krach zu hören, das war sicherlich also die Öffnung des Sarges.
Seit dem Moment, wirklich, das geht nicht mehr in meine Augen weg. Ich sag, was ist das? Ist das Uri? Dann sind die alle Leute gekommen, jeder, der es geguckt hat, hat geweint. Sogar mal die Journalisten, die Leute, die alle da standen, die Weißen auch, haben gesehen, die haben geweint.
Uri Jallo, 1,71 Meter groß, schlank. Geboren 1968 in Kabala, Sierra Leone, dem Land der Blutdiamanten, wo man verstümmelt oder getötet wurde für nichts. In der letzten grausamen Phase des Bürgerkriegs entschloss er sich zur Flucht nach Conakry, Guinea. Die Eltern lebten schon dort. Sie schickten den Sohn Uri weiter nach Europa. Dafür legten sie alles Geld zusammen. Als Uri aus Deutschland anrief, freuten sie sich. Er hat es geschafft, es wird ihm gut gehen, er wird etwas Geld sparen und wieder zurückkommen, dachten sie. Uri Jallo stellte in Deutschland ein Gesuch, als Asylbewerber anerkannt zu werden und bekam ein Bett im Asylbewerberheim Roßlau, Sachsen-Anhalt. Sechs Jahre später ist Uri Jallo tot. Es war der 7. Januar 2005. Was war geschehen? Jallo kam betrunken aus der Disco. Frauen der Stadtreinigung fühlten sich von ihm gestört. Um 8 Uhr nahmen Polizisten ihn mit, sperrten ihn ein, fesselten ihn an Händen und Füßen. 4 Stunden später schlug der Brandmelder an. Feueralarm. Als er gerettet werden sollte, war es zu spät. Er verbrannte in Zelle 5 des Polizeigewahrsams Dessau bei lebendigem Leibe. Er habe sich selbst angezündet, sagte die Polizei. Das kann gar nicht sein, das Ganze ergibt überhaupt keinen Sinn. Vielleicht waren Emotionen im Spiel, wer weiß. Auf jeden Fall lief es nicht professionell ab, erklärt mir ein Dessauer Polizist. Seinen wirklichen Namen will er nicht nennen. Ich nenne ihn Lutz. Lutz Becker.
Wie ist das möglich? Der Uriallo, den wir kennen, der so immer Angst vor Schmerzen hat. Und für uns, ich meine, wir die alle, dieser Community, die haben alle gesagt, man hat ihn umgebracht.
Zwei Polizisten standen wegen Uriallos Tod in Dessau vor Gericht. Der Prozess dauerte 20 Monate. Am 8. Dezember 2008 wurden sie vom Vorsitzenden Richter Manfred Steinhoff freigesprochen, der Dienstgruppenleiter Andreas S. vom Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge. Er war für Uriallos Sicherheit in der Gewahrsamszelle zuständig. Der Streifenpolizist Hans-Ulrich M. vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung. Er hatte Uriallos Kleidung durchsucht und soll dabei ein Feuerzeug übersehen haben.
Als er den Freispruch verkündet hat, gab es einen Tumult. Leute sind aufgesprungen, haben rumgeschrien. This is the murder house, hat einer geschrien. Die Polizisten kamen rein, haben die rausgezerrt. Also es war eine unglaubliche, tumulthafte Situation.
Der Politikwissenschaftler Kai Wendel vom Flüchtlingsrat Brandenburg, Teilnehmer einer internationalen Prozessbeobachtergruppe.
Steinhoff ist sehr cool geblieben, sehr souverän, wollte da nach vorne, draußen, wo eine Demonstration war, wollte da sogar eine Ansprache halten, ging da nicht, hat aber sozusagen die Leute überredet, jetzt erstmal zu warten, was er zu sagen hat.
Bereitschaftspolizisten bahnten ihm einen Weg vor die Tür des Gerichtsgebäudes. Auf dem Podest vor der Glastür blieb er stehen, in der Robe, umringt von einer Polizeikette. Am Fuß der Treppe erwarteten Dutzende Zuhörer seine Begründung für den Freispruch.
Richter Manfred Steinhoff: Das, was hier geboten wurde, war kein Rechtsstaat, und Polizeibeamte, die in einem besonderen Maße dem Rechtsstaat verpflichtet waren, haben eine Aufklärung verunmöglicht. All diese Beamten, die uns hier belogen haben, sind einzelne Beamte, die als Polizisten in diesem Land nichts zu suchen haben.
Und viele, viele, viele Zuschauer waren von seiner mündlichen Urteilsbegründung sehr beeindruckt. Selbst der Afrikaner, der an einem der ersten Prozesstage gerufen hat, das ist Rassismus, hat dann geklatscht, war beeindruckt von diesem Richter.
Am nächsten Tag war seine mündliche Urteilsbegründung in allen Zeitungen zu lesen. Doch drei Monate später, am 2. März 2009, legte Richter Manfred Steinhoff das schriftliche Urteil vor. Die Zweifel aus der mündlichen Urteilsbegründung kommen dort nicht mehr vor.
Der Angeklagte Andreas S. war aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. Für die vorgeworfene Körperverletzung mit Todesfolge im Amt fehlte bereits der Körperverletzungsvorsatz. Eine fahrlässige Tötung gemäß § 222 Strafgesetzbuch ist nicht gegeben. Es konnte nicht festgestellt werden, dass der Tod Uriallos objektiv vermeidbar gewesen wäre.
5 Jahre nach Uriallos Tod, am 7. Januar 2010, hob der Bundesgerichtshof den Freispruch auf. Die Begründung sei lückenhaft und die Würdigung der Beweismittel nicht nachvollziehbar, erklärte die Vorsitzende Richterin Ingeborg Tepperwien den anwesenden Journalisten und Freunden von Uriallo in Karlsruhe.
Sie hat uns die Sonne gezeigt, sie hat uns alles gegeben. Ich glaube, in meinem Leben werde ich nie so Freude kriegen wie in dem Tag. Es war für mich alles. Und für meine Kollegen auch. Ich habe mich umgedreht, ich habe diese Kollegen gesehen, jeder hat diese Tränen in den Augen gehabt. Meine Kumpel, ich sagte, ja, guck doch mal. Geht doch irgendwie auch in Deutschland hier.
Vor dem Landgericht Magdeburg muss der Tod von Uriallo komplett neu verhandelt werden. Neue Beweisaufnahme, neue Zeugenbefragung, neue Sachverständige. Viele in Dessau rechnen Mugtaba an, dass es überhaupt zum Prozess kam. 2002 war in Zelle 5 schon einmal ein Mann gestorben. Der gleiche Dienstgruppenleiter schloss ihn weg. Der gleiche Arzt befand ihn für hafttauglich. Als man ihn nach 5 Stunden kontrollieren wollte, war der Mann tot. Schädelbruch. Der Fall kam nie vor Gericht. Mugtaba fand heraus, wo Jallos Eltern leben, rief den Vater an und flog mit einem Filmteam zur Mutter. So konnte Nebenklage eingereicht werden. Ich las in der Zeitung von dem Fall. Die beiden unterschiedlichen Urteilsversionen machten mich neugierig. Ich fuhr nach Dessau. Ich wollte mit dem Richter und dem Staatsanwalt reden. Mit Prozessbeobachtern und Freunden des Opfers. Im Landgericht fange ich mit meinen Recherchen an und bekomme die erste Absage. Schriftlich teilt mir Pressesprecher Frank Straube mit, er werde keine wertende Stellungnahme zum Verfahren abgeben. Er könne mir den Sitzungssaal zeigen, das werde sich einrichten lassen, und Zahlen zur Chronologie des Verfahrens nennen, Dauer der Hauptverhandlung, Anzahl der Zeugen und Sachverständigen und so weiter. Für die Medien sei er allein der Ansprechpartner. Ich ahne schon, diese Recherche wird schwierig. Polizeirevier Wolfgangstraße in Dessau, Ort des Geschehens. Ich darf das Revier und die Gewahrsamsräume besichtigen. April 2010. Mehr als 5 Jahre nach Urialos Tod.
Jetzt sind wir in der Leitstelle des Polizeireviers Dessau-Roßlau. Von hier aus werden alle Einsätze koordiniert. Hier laufen die Notrufe der Stadt Dessau-Roßlau ein. Und die beiden Einsatzbeamten, der leitende Einsatzbeamte vom Dienst, koordiniert das mit seinem Einsatzbeamten, eben die gesamten Einsätze.
Die beiden Sprecher des Polizeipräsidenten, Doreen Wendland und Ralf Moritz, einige Polizisten und der jetzige Dienstgruppenleiter begleiten mich. Die Gewahrsamszellen befinden sich im Keller. Die Leitstelle ist in der ersten Etage des Gebäudes. Hier begann die Katastrophe.
Dieser Raum hat da eine Bedeutung mit, jawohl, weil auch hier die gesamte Anlage zur Überwachung der Gewahrsamsräume installiert ist.
Sie waren aber nicht dabei?
Nein, oder? Nein. Niemand war dabei. Keiner von uns, keiner von den Anwesenden ist an diesem Tag involviert gewesen.
Können Sie trotzdem sagen, wie sich das abgespielt hat?
Vom Grundsachverhalt war es ja so, wir hatten draußen ein Ereignis, bei dem Urialo festgestellt worden ist. Es gab einen Notruf fast wohl, ja, dass dort Frauen belästigt worden sind. Und daraufhin kam die Polizei zum Einsatz und hat den Sachverhalt vor Ort geklärt.
Der 7. Januar 2005 war ein Freitag. Ein milder Morgen. Um 7 Uhr schon Temperaturen im zweistelligen Bereich. Etwas windig. Urialo hatte die Nacht in einer Diskothek verbracht. Allein. Er hatte viel getrunken. 3 Promille Alkohol im Blut. Vollrausch, wie sich später herausstellen wird. Zurück nach Roßlau in die Unterkunft? Dafür war er zu betrunken. Er wollte jemanden anrufen. Warum wurde er festgenommen an diesem Freitagmorgen im Januar 2005? Der Einsatzbefehl von 8 Uhr an die Funkstreife lautete nur: Fahren Sie in die Turmstraße, 4 Frauen der Stadtreinigung fühlen sich von einem Afrikaner belästigt.
Am Donnerstag, der kam zu mir und der wollte zum Diskothek gehen. Ja, ich habe ihm gesagt, ich kann jetzt nicht mitgehen, weil ich noch länger arbeiten muss. Er ist dann gegangen. Ich habe gesagt, ich komme nach. Aber ich habe eben lange gearbeitet.
Muktaba, in Guinea geboren. Er hatte damals im Zentrum von Dessau einen Laden. Für Urialo war er ein Freund und großer Bruder.
Wenn ich mit ihm zusammen an dem Tag gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich mit ihnen den ganzen Abend geblieben, hätten wir auch zusammen nach Hause gegangen. Ich hätte ihn nicht alleine da gelassen. Es ist komisch. Ich denke, ich schulde es immer noch.
Die drei Fenstern hier war euer Zimmer, wo ihr gewohnt habt. Na, alles klar? Geht gut?
Boubacar Diama aus Guinea teilte sich mit Urialo und anderen Flüchtlingen aus Westafrika ein Zimmer in dem ehemaligen Wohnheim mitten in Roßlau.
Schönen Abend noch, ja?
Ja,
wir
auch.
Boubacar Diama glaubt, dass seinem Freund Uri die Frauen in der Turmstraße vertraut vorkamen, weil sie auch diese Arbeitsjacken trugen wie seine Freundin Tina, wenn sie als 1-Euro-Jobberin der Stadtreinigung unterwegs ist, Papier und Unrat aufsammelt.
Ich kann mich gut vorstellen, er hat gefragt, ob er die Telefon von den Frauen benutzen kann. Ob die ein Handy hat, wo Geld drauf ist oder mit Vertrag. Weil er hat nur Prepaid-Handy.
Ich kann mir gut vorstellen, dass er wollte diese Frau anrufen, bevor er zu Hause geht, zu wissen, ob die Frau zu Hause ist. Aber die haben das vielleicht anders verstehen.
Als die Polizeistreife bei den Frauen der Stadtreinigung ankam, soll die vermeintliche Konfrontation schon beendet gewesen sein. Uriallo stand einige Meter abseits und hielt sich an der Hauswand fest, erzählten die Frauen vor Gericht. Die Polizisten gingen auf ihn zu, Ausweis. Jallo maulte, dann Passport, amigo. Er wollte nicht. Sie nahmen ihn in den Schwitzkasten, er trat um sich. Sie bugsierten ihn in den PKW. Boubacar glaubt, dass sein Freund Uri Tina anrufen wollte.
Und aufgrund seiner Gesamtumstände, Alkoholisierungsgrad, des Ausgangssachverhalts, hat man sich entschlossen, Uriallo in Gewahrsam zu nehmen. Und so ist er hier in das Polizeirevier gekommen.
Um 8.30 Uhr kam die Funkstreife in der Wolfgangstraße an. Uriallo wurde gleich in den Keller gebracht. Oben in der Leitstelle telefonierte Andreas S. mit dem Bereitschaftsarzt Dr. B.
Polizeimitschnitt. Gespräch Andreas S. und Bereitschaftsarzt Dr. B. Polizist? Wir bräuchten dich mal. Arzt? Was hast du denn? Polizist? Na, eine Blutabnahme. Arzt? Na, dann mach ich das. Polizist? Ja, piekste mal ein Schwarzafrikaner. Arzt? Ach du Scheiße. Polizist? Lachen. Arzt? Da finde ich immer keine Vene bei den Dunkelhäutigen. Polizist? Na, bring doch eine Spezialkanüle mit. Arzt? Mach ich.
Seit 2 Wochen versuche ich, den Vorsitzenden Richter Manfred Steinhoff zu erreichen. Auch der Oberbürgermeister ist ständig verhindert. Gestern habe ich 2 Stunden auf einer Bank vor dem Rathaus gewartet, obwohl ich verabredet war.
Würde ich vorschlagen, dann gehen wir von hier aus in den Zellenbereich runter. Ja, immer. Also das ist der kürzeste Weg jetzt.
Ich will mir den Arztraum und die Zelle 5, 2 Etagen tiefer, ansehen. Unser kleiner Tross verlässt die Leitstelle. Ralf Moritz, Sprecher des Polizeipräsidenten, geht voran. 2 Steintreppen bis zum Foyer, 2 Steintreppen in den Keller. Wir öffnen die Tür zum Gewahrsamsbereich. Diesen Weg ging Andreas S., als er Uriallo retten sollte. Wir waren 1 Minute unterwegs. Ohne Eile. Der Staatsanwalt hat ausgerechnet, dass am 7. Januar 2005 zwischen Feueralarm und Öffnen der Zellentür 11 Minuten vergingen.
Hier vorne haben wir das Arztzimmer. Der wird alarmiert, genau.
Kommt dann der Bereitschaft
an? Ja, es gibt eine Bereitschaftsliste, genau. Oder dann über Notdienst, dass dann der Notarzt herkommt.
Im Arztzimmer nahm Dr. B. die Blutprobe. Das Ergebnis? Blutalkoholwert 3 Promille. Zuvor hatten 2 Polizisten Uriallo durchsucht. Udo S. tastete seinen Oberkörper ab, Hans-Ulrich M. aus der Funkstreife seinen Unterkörper. Er fand ein paar Münzen, ein Handy und Papiertaschentücher. Ein Feuerzeug war nicht dabei. Um 9.30 Uhr trugen 3 Männer Uriallo in die Zelle 5 und legten ihn auf den Betonsockel mit der Matratze. Es handelt sich um eine Sicherheitsmatratze mit Kunstlederbezug, schwer entflammbar. Die ganze Zelle ist gefliest, auch der Betonsockel ist mit Fliesen beklebt. 4 festmontierte Metallgriffe seitlich und am Fußende. Daran fesselten sie seine Hände und Füße mit Handschellen, angeblich zum Schutz vor Selbstverletzung. Er soll seinen Kopf gegen die Wand geschlagen haben. Die beiden Streifenpolizisten, die ihn hergebracht hatten, fuhren wieder raus. Mehr oder weniger regelmäßig ging jemand runter in den Gewahrsamstrakt. Es schien keine Regeln zu geben. Wer gerade Zeit hatte, sah nach ihm und trug seinen Kontrollgang ins Gewahrsamsbuch ein. Über eine Gegensprechanlage zwischen Zelle und Leitstelle wurde Jallo akustisch, der Flur vor den Zellen optisch überwacht. 2 Kameras sendeten Bilder nach oben. wenn alles in Ordnung war. Ein erfahrener Beamter für seine Sicherheit sorgte. Die Überwachung funktionierte. Wieso ist er dann verbrannt? Und warum die Fesselung? Was ist von Schutzmaßnahmen zu halten, die zum Tode führen? Lauter Fragen, auf die ich Antworten suche. In einem der großen Parks treffe ich Lutz Becker, meinen anonymen Informanten aus der Dessauer Polizei. Die gleichen Fragen habe er selbst versucht, im Kollegenkreis zu diskutieren. Fesselung sei unüblich, sagt er. Zumal bei einem Betrunkenen. Er hätte sich erbrechen und daran ersticken können. Die Kollegen hätten ihn entweder laufen lassen oder ins Krankenhaus bringen sollen. Lutz Becker wörtlich. Das Ganze ergibt keinen Sinn. Und dann die Geschichte mit dem Feuerzeug. Als der Bürger durchsucht wurde, fand man keins. Wann hat man es gefunden? 3 Tage später. Ist das nicht merkwürdig? Fragt er.
Und was ist das hier für ein Buch?
Das ist das Tätigkeitsbuch. Wir werden quasi alle Notrufe erstmal kurz mitgeschrieben, bevor sie dann in unser Protokollsystem übernommen werden.
Bis 12 Uhr soll alles mehr oder weniger normal gelaufen sein. Dann schlug der Brandmelder an. Feuer im Gewahrsam? So viel steht fest. Der zuständige Dienstgruppenleiter Andreas S. drückte das Signal mehrmals weg. Beate H., seine Kollegin am Pult in der Dienststelle, hörte über die Gegensprechanlage Uriallo nach Hilfe rufen. Einige Minuten vergingen, dann schlug auch der Alarmmelder für die Zellenbelüftung an. Aus der Gegensprechanlage war ein lautes, plätscherndes Geräusch zu hören. Das Geräusch von lodernden Flammen. Trotz Feueralarm glaubte Andreas S. jedoch einen Wasserrohrbruch zu hören. Beate H. forderte ihn zum Kontrollgang auf. Nun geh endlich. Beweg dich mal.
Kann ich mir das jetzt anhören irgendwo?
Nee, das geht gar nicht. Das war auch eine installierte Anlage. Und also überhören konnte man es meiner Meinung nach nicht. Also jetzt richtig einen Feueralarm. Ich sage bloß, die damalige Anlage war leiser, aber man hat das schon wahrnehmen können.
Man hat das schon wahrnehmen können. Laut Anklageschrift ertönte der erste Alarm um 12. Um 9:09 ging der Dienstgruppenleiter Andreas S. mit dem Kollegen Gerhard M., weil der zufällig gerade frei war, runter. Andreas S. will unterwegs vom Foyer aus noch telefoniert haben. Um 11:11 öffnete Gerhard M. die Tür von Zelle 5. Da lag Jallo brennend auf der Matratze. M. konnte ihn nicht rausziehen, weil er die Fesselschlüssel nicht dabei hatte. Andreas S. soll zurückgelaufen sein, die Schlüssel zu holen. Als er kam, war es zu spät. Gerhard M. versuchte, die Flammen mit einer Wolldecke zu ersticken. Aber da war die Zelle schon so verraucht, dass die Rettungsversuche eingestellt werden mussten.
Das ist ja auch so, wie gesagt, das sind ja noch alles Bestandteile des Prozesses, der noch läuft. Ja, die Untersuchungen werden nochmal aufgerollt und deswegen möchten wir dazu auch keine Aussagen treffen. Sie können sich aber eins vorstellen, dass es hier an dieser Leitstelle nicht immer so ruhig ist, wie es momentan jetzt ist. Ja, jetzt klingelt kein Telefon, wir haben keinen Funk. Das ist minütlich, stündlich ganz anders, sodass man hier mehreren Einflüssen unterliegt. Ja, viele akustische Einflüsse, die hier in diesem Raum insbesondere auflaufen.
Was hat das zu bedeuten? Verbrannte Uriallo bei lebendigem Leib, weil der verantwortliche Dienstgruppenleiter andere Sachen zu tun hatte? Ich frage meinen Informanten Lutz Becker. Eins nach dem anderen, sagt er. Also, war der Dienstgruppenleiter im Buch als Verantwortlicher für den Gewahrsam eingetragen? Die Antwort gibt er selbst. Das könne nicht sein und wenn doch, müsse es irgendwo dokumentiert sein. Es müsse also eine Dienstanweisung dazu existieren. Der Dienstgruppenleiter ist der Vorgesetzte. Er soll die Dienstschicht führen. Er trägt die Gesamtverantwortung. Kann er für den Gewahrsam nebenbei zuständig sein? Nein, sagt Becker, unmöglich. Ich zitiere aus dem Interview mit ihm, das ich vollständig abgetippt habe. Wenn der Bürger reingebracht wird von der Streife, wird ein Kollege extra abgestellt. Gewissermaßen als Wachdienst. Er ist dann der Gewahrsamsbeamte. Von dem Moment an ist der für ihn zuständig und dafür unterschreibt er auch. Wenn kein Beamter frei ist, muss einer angefordert werden. Versuchen Sie rauszukriegen, wer im Gewahrsamsbuch unterschrieben hat. Gute Idee, wenn nicht alle Unterlagen beschlagnahmt werden. Also nochmal die Frage. Warum kann nicht der Dienstgruppenleiter auf den Gefangenen aufpassen? Lutz Becker wörtlich? Mag ja sein, dass es ruhig war, als der Bürger reinkam. Aber das ändert sich schnell, wenn eine weitere Lage dazukommt, die ihn am Pult bindet. Solche Situationen gibt es. Sämtliche Telefone klingeln, er muss den Leuten über Funk Weisungen erteilen oder er muss am Computer recherchieren, dann macht er sich schon Notizen über den zeitlichen Ablauf und so weiter. Wie soll er dann zusätzlich den Gewahrsam kontrollieren? Unmöglich. Ich meine, der ganze Ablauf ist so, wie er geschildert wurde, für mich nicht nachvollziehbar. Warum beauftragte der Dienstgruppenleiter Andreas S. Uri Jallo keinen Gewahrsamsbeamten? Ich lese im Verhandlungsprotokoll, dass Andreas S. nicht wusste, wo die Feuerlöscher hängen. Was sagen Sie dazu, frage ich Lutz Becker. Er hält es für möglich. Ich bin irritiert. Wird nicht in jeder Schule, in jedem Krankenhaus, auch bei uns im Funkhaus, alle paar Jahre eine Feueralarmübung angesetzt? Ausgerechnet bei der Polizei, in diesem sicherheitsrelevanten Betrieb, nicht?
Was ist die Gegensprechanlage? Hier ist das optisch quasi zu erkennen. Ja, und dann können die Kollegen gegensprechen.
Da sieht man, aus welcher Zelle.
Genau.
Und dieser Platz ist immer besetzt.
Ein Leitender Einsatzbeamter vom Dienst und sein Einsatzbeamter, die sind hier stets und ständig drin, rund um die Uhr, 24 Stunden im Wechsel, logischerweise.
Von 20 nach 12 bis 5 nach halb 1 waren die Feuerwehrmänner mit Löscharbeiten beschäftigt. Um 13.45 Uhr wurde die Tatortgruppe der Polizeidirektion Stendal nach Dessau gerufen. Die Beamten trafen um 15.30 Uhr im Revier ein, ließen sich informieren und betraten mit einer Videokamera den Gewahrsamsbereich. Jallos Leiche lag noch dort. Der Mann mit der Videokamera sprach während der Aufnahme in das Mikrofon. Der Gefangene in der Zelle habe sich selbst angezündet. Das war mehr, als er wissen konnte. Dann wurde die Leiche mit einer Kombizange von den Fesseln gelöst. Von den Fingern und Zehen waren schon die Kuppen abgebrannt. Später wird man sie im Brandschutt finden, der zusammengefegt und zur Vorbereitung der Untersuchung in Stendal auf 3 Tüten verteilt wurde. Die Kamera war dabei, nahm alles auf. Polizeipräsident Karl-Heinz Wilberg steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Weder er noch ein anderer Vertreter seiner Behörde, schreibt er mir. Nicht während des laufenden Prozesses. Danach wird er entscheiden, welche, Zitat, Folgemaßnahmen aus einem möglichen Erkenntniszuwachs zu veranlassen sind. Zitat Ende. Seine Vorgängerin im Amt, Brigitte Scherber-Schmidt, lehnt ebenfalls ab. Schon damals hätte sie sich nicht vor den Medien geäußert und dabei wolle sie bleiben. Vom Schweigekartell der Polizei schrieb die FAZ. Von der Mauer des Schweigens die Frankfurter Rundschau. Langsam verstehe ich, was gemeint ist. Wir gehen nochmal runter. Ich will wissen, wie sich die Gegensprechanlage anhört, wie gut die Tonqualität ist. Vorher zeigen mir die Beamten die Leuchtanzeige für die Zellenbelegung.
Ja, ich weiß, ich habe die Zellenbelegung gedrückt. Guck nochmal bitte. Ja, und die Zellenbelegung.
Noch am Nachmittag des 7. Januar begannen die Beamten der Polizeidirektion Stendal mit ihren Verhören. Zur wichtigsten Zeugin wurde Beate H., der aufgefallen war, dass der Dienstgruppenleiter mehrmals den Signalton des Feueralarms weggedrückt hatte. Beate H. berichtete auch von einem Geräusch, etwa eine halbe Stunde vor dem Alarm, also gegen 11:30 Uhr, wie von einem klappernden Schlüsselbund. Sie hörte Kollegen mit Uri Jallo reden, konnte die Stimmen aber nicht zuordnen. Danach sei auch keiner raufgekommen, um den Kontrollgang ins Gewahrsamsbuch einzutragen. Eine Viertelstunde später hätte sie unten nachgesehen, aber da war niemand.
Ist die jetzt repariert, die Zelle?
Das ist alles repariert, ja, wieder instand gesetzt.
Du musst ja ziemlich verqualmt gewesen sein.
Das war alles schwarz, nehme ich mal an. Ja, ich habe es selbst nie gesehen. Tut mir leid. Ich bin jetzt 1,5 Monate hier.
Darf ich da mal reingehen?
Bitte.
Das war noch nicht alles. Beate H. teilte den Ermittlern eine weitere merkwürdige Beobachtung mit. Sie hatte schon um 11 und dann auch um 11:45 auf dem Fußboden von Zelle 5 eine Lache aus klarer Flüssigkeit gesehen. Zwei andere Kollegen erinnern sich in dieser Vernehmungsphase auch daran. Vielleicht Urin? Uriallo war gefesselt, er konnte nicht zur Toilette gehen. Nein, sagen alle drei, unabhängig voneinander, das war kein Urin. Auf die Idee, etwas davon aufzunehmen und kontrollieren zu lassen, waren sie aber nicht gekommen.
Das kann man sich nicht vorstellen, dass sie hier gebrannt haben. Wirklich nicht.
Drinnen, in der vollständig gekachelten Zelle, lasse ich mir die Metallbügel zeigen, an denen er fixiert war.
Ja, also ich gehe mal davon aus, von dieser Beschaffenheit der Halterung, dass diese beiden, diese beiden für die Arme vorher sind und diese in Ausnahmefällen auch für die Beine.
In Ausnahmefällen. Was machte Uriallo zum Ausnahmefall? Warum wurden seine Füße angekettet? Darüber diskutieren noch heute Polizisten im Internet. Die Staatsanwaltschaft hielt es damals für überflüssig, den Leichnam röntgen zu lassen. Die intensiv geführten Ermittlungen hätten eindeutig und zweifelsfrei nicht den geringsten Anlass für Misshandlungen und knöcherne Verletzungen des Uriallo ergeben, lese ich in der Presseerklärung der Staatsanwaltschaft vom 24. März 2005. Aber die Familie traute den Ergebnissen nicht und schickte die Leiche des Sohnes auf eigene Kosten im Zinksarg zur Uniklinik Frankfurt am Main. Uriallos Freunde haben dafür gesammelt. Sie wurde in die Röhre des Computertomographen geschoben. Professor Hans-Jürgen Bratzke fand knöcherne Verletzungen am Kopf, darunter einen Nasenbeinbruch. Brach er sich die Nase, als er seinen Kopf gegen die Wand schlug? Frage ich Lutz Becker. Kopf gegen die Wand spricht gegen einen Nasenbeinbruch. So hole man sich eher ein Hämatom an der Stirn oder eine Augenverletzung, sagt er. Vielleicht hat er einen Schlag auf die Nase bekommen, schlussfolgert Becker. Am 21. Juli 2009 gab es eine Hausdurchsuchung im ehemaligen Laden von Muktaba. 4 Tage, nachdem in der Zeitung stand, dass er mit der Karl von Ossietzky-Medaille ausgezeichnet werden soll. Er soll mit Diebesgut handeln. Jemand hatte ihn angezeigt. Im Januar. Der Vorwurf lautet Hehlerei.
Danke, wunderbar. Danke.
Oberstaatsanwalt Christian Preißner.
Die Durchsuchung, die dann stattgefunden hat, hat jedoch nicht zum Auffinden von Beweismitteln geführt, sprich nicht zum Auffinden der dort vermuteten Bekleidungsstücke, die aus dem Moserhaus stammen sollten. Und daraufhin sind dann auch die Ermittlungen gegen Herrn Bahr eingestellt worden.
Ich habe noch 2 Fragen. Das Modehaus hatte erklärt, dass gar keine Hosen fehlten. Warum wurden sie dennoch gesucht? Und warum erst nach 6 Monaten?
Hosen sind fertig. Mehr gibt.
Ich habe zu dieser Tür noch eine Frage.
Nein, ich habe Ihnen alles gesagt, was es zu sagen gibt. Stellen Sie es ab, sonst beschlagnahme ich Ihr Gerät.
Sie wollen mein Gerät beschlagnahmen? Ja.
Wenn wir jetzt das Interview nicht beenden. Das Interview ist beendet. Herr Blaschik, ich habe der Dame gesagt, das Interview sei beendet. Ich möchte jetzt, dass Sie das Haus verlassen.
Das habe ich auf der Stelle getan. Kurz darauf sein Anruf, er entschuldigt sich. Liegen in Dessau die Nerven blank? Uriallo muss furchtbare Schmerzen erlitten haben. Er muss gerufen und geschrien und mit den Handschellen gescheppert haben. Dabei hat er Ruß verschluckt. Die Gerichtsmediziner fanden Rußpartikel in Lunge und Magen, außerdem viel Adrenalin. Ein Beweis für Panik, für höchste Erregung in Todesangst.
Also wenn er jetzt hier nach Hilfe gerufen hat, ist es hierdurch nicht zu hören, oder?
Doch. Es ist ja auch so, wenn angenommen jetzt wirklich, hier wird ein Feueralarm ausgelöst, kann man sofort von oben diese Gegensprechanlage anmachen und kann ja reinhören in die Zelle. Ja, wenn alles technisch in einem freien Zustand ist, und das kontrollieren wir auch regelmäßig, kann man von oben dann sofort, wenn ein Alarm ausgelöst wird, auch hier rein sprechen, auch fragen, gibt's was?
Wie hat sich das angehört in der Leitstelle?
Sind wir zu verstehen?
Klar und deutlich.
Klar und deutlich.
Ja, also ich brauche nicht mal groß schreien, und ich denke, jeder, der sich hier draus verständlich machen will, der spricht auch deutlich, sodass das oben zu verstehen ist. Und das kam auch deutlich an. Ich denke, ist eine gute Kommunikation gewährleistet.
Alle technischen Einrichtungen waren in Ordnung am 7. Januar 2005. So steht es am 18. Januar 2005 im Untersuchungsbericht der Polizei Stendal. Wie ist es möglich, dass Uriallos Hilferufe nicht gehört wurden?
Ja, zusätzlich kann man von draußen sehen noch. Ist hier unten für jeden, der hier reinkommt, ersichtlich. Also Zelle belegt, ja, ist markiert. Und oben am Pult leuchtet jetzt auch eine Lampe, das kann man ruhig anlassen, dass diese Zelle belegt ist. Da sieht er gleich an seinem Pult, aha, Zelle 5 ist belegt. Ja, das kann man an- und zuschalten. Ja, und genauso kann ich von draußen hier ein Gespräch aufbauen zur Zelle rein.
Von draußen heißt von oben?
Von außerhalb der Zelle auch. Ja.
Das heißt, hier hat er gebrannt, der Brandmelder meldet sich. Über den Brandmelder geht diese Gegensprechanlage.
Geht das Signal nach oben, ja, und der Kollege kann sofort über eine Gegensprechanlage nach unten sprechen. So gehen wir jetzt also von dem heutigen technischen Zustand dieser Zelle aus.
Und der war damals nicht?
Gegenstand der Untersuchung.
Ne? Ach so. Das ist immer noch.
Ja, die technischen Sachen, die Parameter sind ja entscheidend.
Da war ich leider noch nicht hier.
Um 12.18 Uhr traf die Feuerwehr auf dem Hof des Reviers in der Wolfgangstraße ein. Zur gleichen Zeit führten zwei Polizeibeamte das folgende kurze Gespräch am Telefon, das automatisch mitgeschnitten wurde.
Polizeimitschnitt nach Brandausbruch. P. Polizeinotruf Dessau. A. Ja, sag mal, wir können abhauen. P. Nee, du bleibst jetzt mal stehen, die Feuerwehr kommt schon. A. Das weiß ich doch, höre ich ja. P. Ja. A. Und ansonsten können wir abhauen. P. Ja. Was willst du denn machen? A. Nee. Ich sag, mit uns hat das ja nichts zu tun. Nee. P. Nee. Gewahrsam. A. Hat er sich aufgehangen oder was? P. Nee. Da brennt's. A. Wieso? P. Weiß ich nicht. Die sind runtergekommen. Da war alles schwarzer Qualm. A. Ja, ich hätte fast gesagt, gut. Alles klar. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Nachdem der Brand gelöscht war, dreht ein Beamter der Tatortgruppe Stendal mit der Videokamera. Er filmt alles ab. Den Eingang zu Zelle 5, die Leiche, den Brandschutt auf dem Zellenfußboden, die verrußten Wände, das kleine Zellenfenster. Ist ihm bei der Aufnahme schon das Feuerzeug aufgefallen, mit dem Uriallo die Matratze angezündet haben soll?
Der Herr, der ihn selber das untersucht hat und der selber gesagt hat, ich habe kein Feuerzeug bei Ihnen gefunden.
Der Brandschutt wurde zusammengefegt, auf 3 Tüten verteilt und durchgesehen. Ein Feuerzeug oder Reste eines Feuerzeugs sind niemandem aufgefallen. Kai Wendel war beim Prozess dabei.
Es waren mehrere Polizeieinheiten, die das untersucht haben. Es gab da auch gewisse Kompetenzstreitigkeiten. Von der Einheit, die es zuerst untersucht hat, die haben kein Feuerzeug gefunden. Und die zweite dann haben in dem Schutt Reste eines Feuerzeugs gefunden.
Man fand das Feuerzeug 3 Tage später. Am 10. Januar. In einer Teilmenge des Brandschutzes, die in einem Spezialofen auf Brandbeschleuniger untersucht wurde. Nach der Untersuchung wurde der Inhalt der Tüte ausgeschüttet und inmitten des Schutts tauchte ein rotes Plastikfeuerzeug auf. Das Feuerzeug war nur verschmort, nicht explodiert, obwohl der Brand 800 Grad erreicht hatte. Sogar der Markenname war noch zu erkennen. Tokai.
Das lässt dann natürlich Zweifel aufkommen, ob das nicht nachträglich da reingelegt wurde. Wer weiß? Wer weiß, wieso alles in diesem Prozess, alles im Wagen bleibt?
Hätte man das Feuerzeug nicht schon bei der Auswertung des Videofilms der Spurensicherung entdecken müssen? Eine ganze Stunde lang war gefilmt worden. Die ersten Minuten draußen im Flur und danach die Lage in der Zelle 5. Doch die Bildspur des Videos ist fast leer. Nur die ersten 4 Minuten und 11 Sekunden der Aufnahme sind zu sehen. Als der Kameramann in der Zelle filmen will, bricht der Film ab. Damals ging noch mehr verloren. Sogar ein Verzeichnis mit den Namen aller 70 Personen, die an jenem Morgen im Revier waren. So ein wichtiges Papier. Gestohlen? Wir haben den Gewahrsamsflur durch die Vordertür betreten. Aber es gibt auch Türen am Ende und an den Seiten. Wurden die an Jallos Todestag benutzt? Wenn ja, von wem? Was ist aus den Bildern der Flurüberwachung geworden, die nach oben zum Monitor in der Leitstelle gesendet wurden? Nicht vorhanden. Kann man sich vorstellen, dass eine Bank oder eine Tankstelle nach einem Überfall ihre Überwachungskameras nicht auswerten? Wie oft kommt es vor, dass gerade dann gelöscht oder überspielt wird?
Ja, aber nicht von innen.
Nicht von innen?
Ja.
Nee, ich frage mich jetzt nur, warum das so lange gedauert hat. Also wenn nur der Riegel, dann hätte jeder den öffnen können, ne?
Ja, sicher. Wenn die Tür da vorne offen ist, wo ich mir...
Die war auch offen.
Das weiß ich nicht, ne? Ob die zu war. Das kann ich nicht sagen.
Im Regelfall müsste die auch zu sein.
Die hat geschlossen zu sein.
Aber das ist auch wieder, wenn ich beim Ablauf wäre, das können wir jetzt so nicht benennen.
Ich kann Ihnen das nicht sagen, ich war nicht da. Ne?
Ja, ist mir schon klar. Und der da war, der wird es mir nicht erzählen. Ne?
Es ist nie geklärt worden, wer noch Zugang hatte zu einer anderen Tür von diesem Zellentrakt. Die war sogar, glaube ich, offen. Man kommt dann aber immer auf die Figur des Unbekannten. Und die Polizisten haben sich gegenseitig alles ein Alibi ausgestellt. Weil sie waren ja zu der Zeit gerade immer woanders.
Die große Frage, ob es um 11.30 Uhr einen Kontrollgang gab und wenn ja, wer ihn machte, blieb bis jetzt unbeantwortet. Wenn es einen unbekannten Dritten gab, betrat er den Gewahrsam heimlich durch eine andere Tür? Gabriele Heinecke, die Rechtsanwältin von Uri Jallos Mutter.
Gab es das, was man sich gar nicht vorstellen mag, nämlich gab es einen Vorsatz, einen Menschen zu töten? Gab es das berechnende Abwarten? Gab es die Bereitschaft, jemand jämmerlich dort verrecken zu lassen? Alles das sind die Fragen, die man stellen muss. Und wenn man sich fragt, ob der jetzige Angeklagte der Einzige ist, der da sitzen müsste, da werden sich möglicherweise im Verfahren neue Zweifel ergeben.
Ich möchte, um Gottes Willen, das ist mein Charakter, ich möchte nicht jemanden beschuldigen, der diese Taten nicht gemacht hat. Ich bin die letzte Person, die jemand im Gefängnis sitzen wird. Aber ich bin auch die erste Person, der alles tun wird, diese Wahrheit rauszukriegen.
Eine Flüssigkeitslache in der Zelle, die nicht untersucht wurde. Ein Kontrollgang, der nicht eingetragen wurde. Ein Feuerzeug, das erst nach 3 Tagen entdeckt wurde. Eine Videokamera, die nach 4 Minuten aufhörte zu filmen. Überwachungskameras, deren Bilder nicht sichergestellt wurden.
Warum diese alle Zufälle an dem Tag am 7. Januar? Dieser Videomaterial ist verschwunden. Dieser Kameraüberwachung. Nicht in die Zelle, sondern in dieser Korridor war weg. Und diese alle Zufälle an dem Tag.
Ja, das ist alles Gegenstand des Prozesses. Ja, alles, was sich hier in diesen Räumlichkeiten abgespielt hat, ist ja auch noch Gegenstand der Untersuchung des zu führenden Prozesses. Und deswegen können wir da auch jetzt momentan keine Angaben machen. Wir waren auch zu der Zeit ja auch hier nicht anwesend.
Kurz nach dem Tod von Uri Jallo wurde die Hauptbelastungszeugin Beate H. in eine andere Dienststelle versetzt. Es kam zu einem Gespräch zwischen Beate H., Andreas S. und seinen Strafverteidigern. Danach zog sie ihre Aussage zurück. 5 Wochen nach dem 7. Januar ließ sie sich wegen psychischer Probleme krankschreiben und begab sich in Behandlung. Sie musste starke Medikamente nehmen. Eine Kollegin hatte sie jeden Tag weinen sehen. Sie blieb mehr als 2 Monate dem Dienst fern. Auch der Mann mit der Videokamera ließ sich für 2 Monate krankschreiben. noch am gleichen Nachmittag im Anschluss an die Tatortbesichtigung, wegen einer Allergie. Lutz Beckers Erklärungsversuch für Beate H.'s Erkrankung schockiert mich. Wahrscheinlich hat sie über die Gegensprechanlage Urialos Schreie gehört, meint er. Sowas würde man nicht vergessen, sagt er. Das bleibt im Gedächtnis. Für immer. Warum ist sie nicht selbst runtergegangen, frage ich. Vielleicht wollte sie, sagt er. Aber vielleicht hat sie jemand daran gehindert. Die Frage muss gestellt werden. Im März 2005 erschien als Hausmitteilung des Polizeireviers eine, wie es hieß, objektive Darstellung der Ereignisse vom 7. Januar. Angefertigt hatte sie ein Vorgesetzter aus dem Polizeirevier. Er hatte alle Aussagen redaktionell bearbeitet und neu zusammengestellt. Damit wollte er das Wissen seiner Beamten auf den gleichen Stand bringen, gibt er als Zeuge im Prozess an.
Als das alles anfing, da habe ich mir gesagt, du behältst dir einen kühlen Kopf. Das war nicht immer einfach.
Markus Steckel leitet die Beratungsstelle für Opferrechter Gewalt in Dessau, Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld. Mit seinem Team hat er jeden der 60 Verhandlungstage des Dessauer Landgerichts beobachtet, protokolliert und ins Internet gestellt.
Das hätte ich so nie geglaubt, wie sozusagen Apparat funktioniert. Korbgeist, vertuschen, Nebelkerzen werfen, ablenken, beschwichtigen, runterspielen, einschüchtern. Das lief sozusagen die ganze Zeit immer parallel mit. Und das hätte ich mir nie so vorstellen können, dass sozusagen ein Apparat so funktioniert.
Ja, ich war jeden Tag, jeden Protesttag war ich hier. Obwohl das ist das an dein Gericht nicht geglaubt habe, aber ich war trotzdem hier. Ich wollte das hören, ich wollte immer jeden Tag den Namen von Uri hören.
Wie die Polizei ging auch der Staatsanwalt davon aus, dass der junge Afrikaner sich selbst getötet hatte. Der Prozess fand große Beachtung. Journalisten und Menschenrechtler aus verschiedenen Ländern kamen nach Dessau.
Von Anfang an hatte ich immer das Gefühl, dass da gemauert wird und man die Öffentlichkeit sozusagen nicht gerne informiert, sondern nur auf Druck.
Kein Polizeizeuge wusste mehr genau, was sich am 7. Januar 2005 abgespielt hatte. Die Vernehmungsprotokolle von damals wurden verlesen, doch die Erinnerung kam nicht zurück. Falsch aufgeschrieben, missverstanden, nicht gegengelesen, so die Erklärungsversuche. Erst 5 Wochen nach dem Ereignis räumte die Polizeiführung ein, dass Urialo gefesselt und fixiert war.
Es kam ja sehr viel scheibchenweise ans Licht. Und je mehr herausgekommen ist, also dass das Feuerzeug eine Rolle gespielt hat, dass er fixiert war, dann, dass er sich selbst hat anzünden sollen und dann noch Gesprächsprotokolle auftauchten, die auf eine rassistische Einstellung von Polizeibeamten schließen lässt, da denkt man ein bisschen in falschen Veranstaltung, falschen Film.
Endlich habe ich den Vorsitzenden Richter Manfred Steinhoff am Telefon. Er war verreist. Im schriftlichen Urteil stehe, wie es abgelaufen ist, sagt er, das Mündliche war, naja, situationsbedingt und übertrieben dargestellt. Mehr dürfe er nicht sagen. Der Justizminister erlaube ihm nicht, mit den Medien zu reden. Doch nach einem Anruf im Justizministerium in Magdeburg erfahre ich, dass es gar keine Einwände gegen ein Interview gibt. Die Dessauer selbst hätten sich das Schweigen auferlegt, erzählt mir die Pressesprecherin und verweist mich ans Landgericht Dessau. Wenig später schreibt mir Frank Straube, der Sprecher des Dessauer Landgerichts, dass der Richter mir kein Interview gewähren werde, weil, Zitat, Erteilung von Presseauskünften nunmehr dem Pressesprecher des Landgerichts Magdeburg obliegt. Ich suche im Urteil die Stelle, wie der Brand entstanden sein soll oder entstanden sein kann. Gutachter hatten versucht, den Brand nachzustellen, aber kein einziger Test war erfolgreich. Sie mussten erst den Bezug der Matratze aufschneiden, sie hatte doppelte Nähte, den Schaumstoffkern herausholen, erst dann ließ sich die Matratze anzünden. Daraus folgerte der Richter, Urialo habe mit dem Feuerzeug die Naht des Kunstlederbezugs der Matratze verschmort, um den Bezug öffnen zu können. Den Inhalt habe er dann herausgezogen und angezündet. Oder er habe eine schadhafte Stelle an der Matratze entdeckt, die Flamme darauf gerichtet und so den Schaumstoff durch den Kunstlederbezug hindurch in Brand gesetzt.
Wenn mir ein Richter sagt, er geht davon aus, dass er das so gemacht hat, müsste man nach den Tatsachen fragen. Es geht ja nicht darum, im Gerichtssaal oder bei der Urteilsfindung eine Fantasie so auszuschmücken, dass man sich eine Vorstellung davon machen kann, wie es hätte sein können. Es braucht ja Fakten dafür. Wo die Fakten fehlen, bleibt es Fantasie und ist nicht geeignet, um ein Urteil zu begründen. Auch kein entlastendes Urteil.
Für Rechtsanwältin Gabriele Heinecke ist der Erklärungsversuch unhaltbar.
Wenn man sich jetzt das landgerichtliche Urteil anguckt und die Begründung darin, muss man ja fast schon sagen, dass es möglicherweise die Fortsetzung des Versuchs war, etwas unter den Teppich zu kehren.
Uriallos Freunde haben einen furchtbaren Verdacht. Sie glauben, dass Brandbeschleuniger eingesetzt wurde.
Man braucht nur dieser Matratze, der unter Uriallo lag, den angucken, wie stark diese Matratzen verbrannt war.
An der Leiche wurde kein Brandbeschleuniger gefunden, auch nicht im Brandschutt. Sicher sind die Ergebnisse aber nicht. Können sie gar nicht sein, nach diesem Brandverlauf, mit dieser Hitze. Zweifel bleiben also. War Uriallo im Vollrausch fähig, das Feuerzeug so lange und zielgerichtet auf eine Stelle zu halten, ohne sich die Hand zu verbrennen? Lutz Becker findet diese Frage wichtig. Die Richterin des Bundesgerichtshofes hatte sie am 7. Januar 2010 auch gestellt. Wer sich wehtut, wirft das Feuerzeug spontan weg. Es passiert einfach, ein Reflex. Außerdem brennt eine Flamme nicht immer von unten nach oben? Wie kann er eine Matratze anzünden, auf der er liegt, gefesselt liegt? Geht das überhaupt? Hat darüber schon mal jemand nachgedacht, fragt Lutz Becker. Das war ein kleines Plastikfeuerzeug, kein Hochleistungsbrenner. Ob Sie das schon mal im Kollegenkreis besprochen hätten, frage ich ihn. Schon, sagt er. Aber das Gespräch sei in dem Moment beendet. Weil jeder dasselbe denkt, davon ist Lutz Becker überzeugt. Was denn? Frage ich. Man denkt, da hat jemand Feuerzeugbenzin drauf geschüttet. Das wäre das Ende der Fahnenstange. Es müssten viel mehr Personen im Fokus stehen als nur der Dienstgruppenleiter, meint er. Er sagt, ich zitiere, stellen Sie sich vor, jetzt käme raus, da hat die Person X nachgeholfen. Und das hätten wir schon vor Jahren wissen können. Dann müsste gefragt werden, wer hat das vermasselt? Und warum wurde das nicht geprüft? Dann käme jemand sehr stark in Erklärungsnot. Der Schaden wäre immens, auch intern. Die ganze Hierarchie käme ins Wanken. Das wäre ein Desaster. Auf jeden Fall für Dessau. Sollten die Richter unter Druck gestanden haben? Es gibt Fotos von Uriallo. Auf einer Bank im Stadtpark, vor dem Hauptbahnhof. Er sieht traurig aus. Aber er war ein lebensfroher Mensch, freundlich, zugewandt, erzählt mir sein Anwalt am Telefon. Er hatte ihn einmal in einer Drogensache vertreten. Nichts Großes, sagt er. Das Verfahren lief noch. Er war nicht vorbestraft. Muktaba hat viel riskiert für seinen toten Freund. Anonyme Anzeigen, Verleumdungen, Faustschläge ins Gesicht, seine ganze wirtschaftliche Existenz. Dennoch hat er nie aufgegeben. Im Dezember 2009 verlieh ihm dafür die Internationale Liga für Menschenrechte die Karl von Ossietzky-Medaille. 3 Wochen später, am 7. Januar 2010, kippt der Bundesgerichtshof das Dessauer Urteil aus dem Jahr 2008. Muktaba kämpft weiter. Uriallos Mutter war zum Prozess nach Dessau gekommen, im Frühjahr 2007. Ihre Reise bezahlte ein Unternehmer aus Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Der Vater schaffte es nicht. Er ist krank.
Und da saß auch immer die Mama von Uriallo, als sie zusammenbrach. Und hat sie sich immer hingesetzt, hat sie geweint und wollte sie nicht mehr in die Gerichtssaal. Bin ich dann bei ihr geblieben. Es war immer voll und es war immer Polizei. Und die Augenkontakt, manchmal war ich auch der einzige Schwarze, der in dieser Gerichtssaal war. Die anderen waren die Polizisten und es war ein bisschen für mich Katastrophe. Du musst richtig dann stabil sein, das alles auszuhalten, genau. Also.
Und seitdem Urialo hier zu Tode gekommen ist, ist dieser Trakt?
Er wird nicht genutzt, ja. Weil doch verschiedene Verfahrensfragen noch offen sind oder zumindest nochmal nachvollzogen werden sollen. Deswegen wird dieser Trakt vorerst nicht genutzt.
Bis zum Ende des
Prozesses.
Verbrannt in Polizeizelle Nummer 5. Der Tod des Asylbewerbers Uri Jallo in Dessau. Feature von Margot Overath. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Bärbel Röhl und Matthias Ponier. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Annette Krake. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Deutschlandfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2010.